Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 14. Februar von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 27 Minuten.
Schön, euch zu sehen. Sitzen hier doch ein paar Leute, das ist gut, dass man nicht ganz vor einem leeren Raum sitzt. Könntet ihr da noch mal Fenster aufmachen? Ich glaube, wir müssten jetzt noch mal ein bisschen lüften. Was ist der Mensch, biblisch gesehen? Das ist unser Thema heute Morgen. Eine riesige Frage. Also die Frage, was ist der Mensch, das kann man auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen beantworten und wird es letztlich doch nicht beantwortet bekommen. Deswegen eine kleine Einschränkung, biblisch gesehen, also nicht naturwissenschaftlich, biologisch oder soziologisch und sonst was, sondern biblisch gesehen. Und selbst das ist eine viel zu große Frage für eine Predigt am Sonntagmorgen. Aber wir wollen jetzt versuchen, dieser Frage zu nähern. Und das machen wir anhand von Psalm 8. Den schauen wir uns heute Morgen miteinander an. Ich will ihn uns zunächst lesen aus der Basisbibelübersetzung. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf. Dem Geschrei von Kindern und Säuglingen hast du Macht verliehen. Über deine Widersacher und Feinden und Rachgierigen setzt du ein Ende. Schaue ich hinauf zum Himmel, staune ich über das Werk deiner Finger. Betrachte ich den Mond und die Sterne, die du dort oben befestigt hast, so frage ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Kaum geringer als Gott, so hast du den Menschen geschaffen. Du schmückst ihn mit einer Krone, so schenkst du ihm Herrlichkeit und Würde. Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, Schafe, Ziegen und Rinder, alle zusammen und dazu die wilden Tiere auf dem Feld, die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser und was sonst die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie machtvoll ist dein Name auf der ganzen Erde. Soweit dieser eher kurze Psalm. Er ist eingerahmt. Es kommt am Anfang und am Ende fast wortwörtlich das Gleiche. Er ist eingerahmt in das Lob Gottes. Der Beter weiß sich vor Gott und er lobt ihn über das, was er geschaffen hat. Erstmal ganz allgemein, wie herrlich ist dein Name, wie wunderbar, wie machtvoll ist dein Name. Und mit Name ist immer Gott selbst gemeint, sozusagen der Stellvertreter Gottes hier auf Erden, sein Name. Der Beter weiß sich so eingebettet in die Gegenwart Gottes. Und das ist etwas, was durch die ganze Bibel sich erstmal grundsätzlich durchzieht, was hier in diesem Lob Gottes deutlich wird. Den Menschen, so rein theoretisch, philosophisch oder so, gibt es in der Bibel gar nicht, sondern es gibt immer nur den Menschen in seiner Beziehung zu Gott oder natürlich auch in seiner Nichtbeziehung zu Gott. Also es gibt den Menschen, der dann vielleicht mal als Frommer bezeichnet wird oder wie auch immer, oder Jünger oder Nachfolger und Nachfolgerin Jesu, Menschen, die in Beziehung zu Gott leben, und es gibt natürlich Menschen, die nicht in dieser Beziehung sind. Die werden dann als Gottlose vielleicht mal bezeichnet oder auch anders. Der Mensch ist grundsätzlich jemand, der von Gott so geschaffen wurde und in Beziehung zu ihm steht oder auch nicht. Und das wird jetzt in den nächsten Versen deutlich, worin diese Beziehung auch besteht. Aber erstmal kommt hier dieser Vers 3, der uns vielleicht so ein bisschen wundert, wo man sich sagt, was soll das denn jetzt da plötzlich? Also gerade macht er das Riesenlob Gottes auf, die Herrlichkeit Gottes, die strahlt innerlich, und jetzt Geschrei von Kindern, von Säuglingen und Kindern, und die dann auch noch eine Macht haben. Den zweiten Teil, den ich hier ein bisschen abgedunkelt gelassen habe, da weiß man gar nicht so genau, wie man den übersetzen soll. Es gibt das manches Mal in der Bibel, dass die Originaltexte irgendwie im Laufe der Übertragung des Abschreibens kaputt gegangen sind. Die Theologen sprechen dann von korruptem Text. Das hat nichts mit Korruption zu tun, sondern heißt dann auf Lateinisch verderbt. Also sind Texte, wo man nicht mehr genau weiß, wie man es wirklich übersetzen soll, und das ist hier auch so. Deswegen lassen wir diesen zweiten Teil einfach weg. Aber dass Kindergeschrei eine Macht ist, ich Glaube, das weiß jeder, der selber mal Kinder hatte oder der irgendwie das mitbekommt, was für eine Macht dahinter steckt. Vielleicht wohnst du ja neben einem Kindergarten oder einer Schule und sagst, ah, ich liebe sie, die Kinder, aber es ist nervt trotzdem, wenn sie da immer rumschreien müssen. Vielleicht hat ja der Psalmbeter auch neben dem Kindergarten vom Tempel gewohnt oder so und wusste, was Macht ist. Aber das, was spannend daran ist, er lobt die Herrlichkeit Gottes und plötzlich ist er bei den kleinen Kindern so ganz runtergebrochen. Die sind ja eigentlich unwichtig, nicht wertvoll im Sinne von, dass sie nicht eine Menschenwürde haben, aber für so einen Staat oder so eher unwichtig. Also Gottes Macht erweist sich bei den kleinen und scheinbar Unwichtigen. Auch eine Linie, die wir in der Bibel immer wieder feststellen. Da erwartet der Elia Gott in dem Gewitter und im Erdbeben und was weiß ich. Aber er ist auf einmal in diesem kleinen Hauch. Hier wird die Herrlichkeit Gottes aufgezogen und Gott ist plötzlich bei den Säuglingen und den Kindern, die sonst eigentlich keine Rolle spielen, die man gar nicht so richtig beachtet. Darin wird seine Macht deutlich. Gott ist ganz anders, als wir uns das oft vorstellen. Aber dabei bleibt es nicht. Also diese Machtdemonstration, die da in den Kindern ist, ist eine Momentaufnahme. Aber was ihn wirklich beschäftigt, den Beter, ist, dass er staunt. Er schaut zum Himmel und staunt. Und da kommen Mond und Sterne, also er sieht hier den Nachthimmel. Die Sonne wird hier nicht genannt, also wir können uns vorstellen, wie der Beter vor sein Haus tritt und den Himmel sieht. Anders als heute gab es damals noch keine Lichtverschmutzung. Also wenn es da ungefähr um 6 Uhr dunkel wird, dann ist das richtig stockdunkel. Da gab es noch so ein paar Ölfunzeln, die vielleicht irgendwo mal waren, aber es gab noch nicht mal Straßenbeleuchten. Da war es richtig dunkel und dann kann man den Himmel sehen. Ich weiß nicht, wer das schon mal so gesehen hat, wenn man die Milchstraße erblicken kann, wie wunderbar das ist. Er staunt darüber, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat, den Mond und die Sterne, die Planeten, alles, was da oben zu finden ist. Auch wenn es nicht so ist wie wir heute, wir wissen heute, dass es alles noch viel, 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 viel staunenswerter, riesiger ist, als die Beter damals das überhaupt erahnen konnten. Aber dieses Staunen haben wir, glaube ich, immer noch. Dass uns so ein bisschen die Luft wegbleibt. Ich weiß nicht, ob dir das so geht. Ich sehe gerne Sendungen, wo es um Astronomie geht und so, wo man so einfach, ja, einem die Luft wegbleibt. Was für ein kleines Staubkörnchen, noch nicht mal eigentlich, in dem riesigen Universum die Erde ist. So ähnlich. Erstaunt darüber, wie Gott das alles so wunderbar, so riesig gemacht hat. Und erstaunt, sehr interessant, anders als man zu seiner Zeit damals darüber gestaunt hat. Also er sagt hier so ganz platt, die du dort oben befestigt hast. Also auch damaligen Vorstellungen, wie das Universum aussah und so weiter, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber so die Vorstellung, Gott hat das gemacht und hat da die Sterne oben dran gehängt. Das erinnert an den ersten Schöpfungsbericht im 1. Mose, Genesis 1, 16 bis 18. Gott machte 2 große Lichter. Das größere Licht sollte den Tag beherrschen, das kleinere die Nacht. Dazu kamen noch die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsdach, um der Erde Licht zu geben. Sie sollten am Tag und in der Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Das ist fast schon eine naturwissenschaftliche Beschreibung, was wir da haben. Damals, zu der Zeit, als das geschrieben wurde, auch der Psalm 8, da glaubten alle, dass das da oben Götter sind, die da ihre Bahnen ziehen. Das sind nicht irgendwie nur Lichter, die Gott da an den Himmel gehängt hat, damit man weiß, wann Tag und wann Nacht ist, sondern das sind Götter, denen man Opfer bringen muss, wo man nie genau weiß, was die jetzt mit einem vorhaben. Und wenn die Planeten dann noch da irgendwie rumziehen, dann hat das auch irgendeine tiefe Bedeutung. Nein, ganz fast schon naturwissenschaftlich wird gesagt, nee, das sind nur Lichter, die Gott gemacht hat. Das ist eine Voraussetzung, dass wir überhaupt heute Naturwissenschaft betreiben können, dass wir nicht mehr meinen, dass die Natur irgendwie belebt ist durch Götter oder Götzen oder Geister oder was es sonst noch so alles gibt. Denn dann kann man und dann darf man sich gar nicht so richtig damit beschäftigen, weil man nicht weiß, ob man die Götter stört, wenn man da zu genau hinguckt. Hier wird gesagt, es gibt nur einen Gott, der alles geschaffen hat, Auch wenn ihr glaubt, dass das da irgendwelche Götter sind oder vielleicht heute noch astrologisch, horoskopmäßig, dass irgendeinen Einfluss haben soll auf, glaubt das ruhig. Wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass es nur einen gibt und er hält alles in seiner Hand. Also erstaunt darüber, dass Gott das Universum, würden wir heute sagen, geschaffen hat. So unendlich riesig. Und wir wissen heute noch viel mehr, wie riesig das alles ist. Und jetzt plötzlich stellt er wieder scharf und fokussiert, diesmal nicht auf die Säuglinge, die waren gerade dran, sondern jetzt geht es um den Menschen. Was ist der Mensch? Also, die Erde ist ja schon fast nichts, aber wir Menschen auf dieser riesigen, für uns doch dann doch riesigen Erde, ja Mensch, wer sind wir denn eigentlich? Was ist der Mensch? Man kann es sogar noch mal anders sagen. Es wird hier deutlich, dass all das, was Gott geschaffen hat, ein Ziel hat, eine Zuspitzung hat. In der Bibel, wir gucken uns heute das von der Bibel her an, ist das völlig klar, dass diese unfassbare, unendlich wunderbare Schöpfung ein Ziel hat. Nämlich, dass sie letztlich dazu da ist, dass Leben entsteht und dass der Mensch dabei rausgekommen ist. Das ist heutzutage natürlich höchst umstritten unter den Naturwissenschaftlern, ob das tatsächlich so sein kann, dass dahinter ein Ziel steckt, denn dann muss man davon ausgehen, dass es einen Schöpfer gibt, der das irgendwie alles in die Gänge geschoben hat. Wer sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, da geht es dann um die Feinabstimmung der Naturkonstanten, die sogenannte teleologische Erklärung, also zielorientierte Erklärung, dass man sagt, alles das, was entstanden ist vom Urknall über Entstehung, Sterne und so weiter, das ist so fein abgestimmt. Wenn es dann nur ein bisschen anders gewesen wäre, dann hätte es keine Sterne gegeben, dann hätte es das nicht und schon gar kein Leben am Ende wäre dabei rausgekommen. Es muss vom Ziel her gedacht worden sein, also dass der Mensch letztlich dabei herausgekommen ist. Natürlich ist das umstritten und wer das gar nicht so sehen kann, findet auch gute Gründe, etwas anderes zu sagen. Aber es erscheint doch ganz stark so, dass Gott das Ganze nicht nur angeschoben hat, sondern gemacht hat, damit der Mensch dabei rauskommt. Die Bibel hat da keinen Zweifel daran. Wenn ihr die beiden Schöpfungsberichte euch anschaut, geht es letztlich darum, dass der Mensch geschaffen wird, nämlich in seiner Beziehung zu Gott. Und jetzt staunt er, dass es den Menschen gibt, und jetzt wird es noch doller. Er staunt, dass Gott an den Menschen denkt und sich seiner annimmt. Also Gott hat nicht nur mal wie so ein Schöpfer, der sozusagen das Uhrwerk aufgezogen hat und dann läuft das alles so vor sich hin und läuft so vor sich hin, sondern Gott hat das geschaffen, damit der Mensch in Beziehung zu ihm ist und jetzt kümmert sich Gott sogar noch um den Menschen. Jetzt ist er sogar zugewandt. Wenn ihr dann mal genau hinschaut, dass du an ihn denkst und sich seiner annimmt, Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch der Erhalter, dass also das Leben überhaupt weitergeht, ermöglicht ist, aber er kümmert sich, er ist der Fürsorger, ich habe das mal Kümmerer genannt, der sich um uns Menschen kümmert, der Zugewandte. Gott wendet sich uns Menschen zu. Das ganze Riesending wurde geschaffen, damit Gott jeden Einzelnen dich und mich im Blick hat und sich uns zuwendet. Gott, wir haben heute Morgen ja schon zur Einleitung von der Liebe Gottes gehört, die sich uns zuwendet. Und es kommt noch doller. Also man merkt, das Staunen ist hier das Grundthema in diesem Psalm. Es wird noch doller. Gott wendet sich nicht nur zu, also dass du an ihn denkst, sondern jetzt wird hier eine Aussage gemacht, die atemberaubend ist. Kaum geringer als Gott hast du ihn geschaffen, mit Herrlichkeit und Würde ausgestattet. Menschen sind kurz unter Gott sozusagen in ihrer Wertigkeit im Vergleich zu allem anderen. Wieder vom damaligen Hintergrund gesehen, hier ist von einer Krone die Rede. Es gab damals sowas wie Stellvertreter Gottes oder die sogar Gott selber sind. Das waren dann die Pharao oder die Könige, vielleicht noch ein bisschen Priester hier und da. Später die römischen Kaiser, die sich für Gott gehalten haben. Also das wusste man. dass dieser, die ganz oben da, dass die sowas Ähnliches wie Gott sind. Aber jeder Mensch, du und ich, solche Würde wird uns hier zugebilligt und zugesagt, Herrlichkeit und Würde. Sonst werden die Menschen geschaffen in den anderen Religionen, was gibt ja jede Menge Schöpfungsberichte, die sicherlich auch mit die Schreiber der Schöpfungsberichte in der Bibel kannten. Da geht es aber immer darum, dass die Menschen dazu da sind, den Göttern zu dienen. Die Götter sind meistens ziemlich faule, darf ich jetzt sagen, Hunde, die nichts zu tun haben, die sich ewig drum streiten. Und die Menschen sind nur dazu da, um den Göttern zu dienen, damit es denen gut geht. Oder denen die Arbeit abzunehmen. Die Göttersöhne sollen sich eigentlich um irgendwas kümmern, die sind aber zu faul und dann schaffen sie die Menschen und die müssen das dann machen. Die müssen die Drecksarbeit machen. Dafür sind die Menschen da. Und die Bibel sagt uns, nee, jeder Mensch ist, jetzt ganz in Anführungszeichen gesagt, sowas wie ein Gottessohn oder eine Gottestochter. Jeder Mensch, nicht nur die da oben. Jeder gehört dazu. Das ist so anstößig, dieser Gedanke, den hier der Schreiber im Psalm geschrieben hat, so anstößig, dass man, als man die Bibel übersetzt hat in die Septuaginta, nennt man das ja ins Griechische, also das hebräische Alte Testament hat man ins Griechische übersetzt, so um 200 rum. Da hat man an dieser Stelle übersetzt, kaum geringer als die Engel. Also da gab es dann schon so eine ausgeprägtere Engelhierarchie, da gab es dann unterschiedliche Engel und bis ganz oben, die waren so im Hofstaat Gottes, ganz kurz davor. Das wollte man den Menschen zugestehen, dass sie so kaum geringer als die Engel sind. So, fast so wie die Engel. Weil das klingt so anstößig, wenn man den Menschen sagt, kaum geringer als Gott. Aber so steht es hier. Hier werden wir, ja, kommt uns als Menschen, jedem Menschen eine Herrlichkeit, eine Würde zu. Gott hat uns so geschaffen. Später wurde das dann ausgedrückt, oder zur gleichen Zeit wurde das ausgedrückt mit dem Begriff vom Ebenbild. Das kennen wir sicherlich aus dem ersten Schöpfungsbericht in 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist so eine grundsätzliche Aussage darüber. Was das bedeutet, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen wurde, das wollen wir uns ein andermal genauer ansehen. Aber hier wird diese Würde, diese Herrlichkeit, von der hier in unserem Psalm die Rede ist, eben mit diesem Begriff Ebenbild ausgedrückt. Alles andere wurde auch geschaffen. So gesehen wissen wir heute, wir sind ja auch sowas Ähnliches wie Säugetiere. Aber schon damals wird deutlich gesagt, das Besondere ist, dass Gott den Menschen belebt hat, durch seinen Atem, seinen Geist gegeben hat. Also dieser Unterschied. Heute könnte man vielleicht sagen, worüber die Wissenschaftler streiten und diskutieren, woher kommt das eigentlich, dass wir ein Bewusstsein haben? Dass wir sagen, ich bin hier und du bist da und wie geht's mir denn heute? Das macht uns schon besonders. Woher kommt das eigentlich? Dass nur die Menschen in dieser Weise über sich reflektieren können, sagen können, ich bin und du bist da, ich bin hier und du bist da. Jetzt gibt es manche, die sagen, ja, das liest sich ja gut hier mit der Herrlichkeit und der Würde des Menschen, dem Ebenbild, aber dann ist doch die Sünde gekommen. Die Sünde, der Sündenfall, der hat doch alles kaputt gemacht. Deswegen kann man doch heute gar nicht mehr so von Menschen reden. Heute muss man doch ganz anders sagen, dass Menschen, was weiß ich, unter der Herrschaft des Teufels sind oder nur an sich selber denken oder sonst was. Ich will da nur einen kleinen Hinweis geben, dass die Ebenbildlichkeit durch die Sünde, durch den Sündenfall nicht verloren gegangen ist. Ein paar Kapitel später kommt ja da Noah, Sintflutgeschichte, und da geht's ja um die Sünde. Und dann heißt das, nachdem alles vorbei ist, gibt es eine Anweisung Gottes, dass man keinen anderen Menschen umbringen soll, also nicht das Blut vergießen soll. Und dann steht da als Begründung, warum das nicht sein soll, denn Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen oder gemacht. Das heißt, die Ebenbildlichkeit Gottes ist nicht verloren gegangen durch Sünde oder Erbsünde oder was immer wieder eintragen wollen. So sehr Menschen vor Gott verantwortlich sind, auch dafür sich verantworten müssen, wenn sie nicht mit Gott leben und eben nicht in diese Beziehung gehen. Das ist alles kein Thema, aber wir können nach wie vor dieses Staunen über den Menschen, über jeden Menschen beibehalten. Wir müssen da nicht mit Sünde oder Sündenfall argumentieren. Oder anders gesagt, biblisch gesehen, Der Mensch ist natürlich vor Gott verantwortlich. Er muss sich dafür verantworten, ob er mit Gott lebt oder nicht, für seine Taten verantworten. Da lässt die Bibel keinen Zweifel dran. Aber wir dürfen nicht immer alles unter dem Vorzeichen Sünde oder Sündenfall betrachten. Das sozusagen als Schlüssel machen für alles. Das hat sich seit Augustinus, großer Theologe, so um 400 vor Christus, der hat das mit der Erbsünde eingebracht, eigentlich erst ins christliche Denken, und das zum Schlüssel gemacht für alles. Und in der Folge stehen wir heutzutage auch, zumindest in vielen Teilen, dass immer, sobald irgendwas anders läuft, als man sich das denkt, mit Sünde und Sündenfall argumentiert wird. Das ist aber nicht biblisch. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch sich verantworten muss, gar keine Frage. Es wird deutlich von Sünde gesprochen, aber sie ist nicht der Generalschlüssel, um alles zu verstehen zwischen Mensch und Gott. Das ist zu einfach, wenn man das immer alles nur darüber sieht. Hier wird in Psalm 8 wird gestaunt über den Menschen und eben nicht über, nur über den Frommen. Also hier steht nicht, der Fromme ist oder so, sondern der Mensch an sich. Ja, und dann wird uns noch gesagt, wozu? Wenn wir denn nun so sind, fast so kurz und kaum geringer als Gott, dann haben wir auch eine Aufgabe. Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. Und dann wird alles so genannt, was irgendwie an Leben damals gegeben hat. Zuerst die Tiere, die man ins Haus hineingeholt hat, Schafe, Ziegen, Rinder, domestiziert oder so. Und dann die wilden Tiere, die es ja auch noch gibt. Und dann gibt es dann noch die Vögel und dann gibt es die Fische. Und was sonst im Meer noch ist, weiß man gar nicht so genau. Alles das. Also du hast den Menschen dazu gemacht, dass er all das, was lebt, was sich bewegt, heute würden wir sagen, bewahrt und nicht ausbeutet, nicht kaputt macht. Also biblisch gesehen, dazu will ich jetzt gar nicht so viel sagen, es ist so einleuchtend, der Mensch, der eben wenig geringer als Gott ist, hat einen Auftrag bekommen. Und der Auftrag heißt, die Schöpfung zu bewahren. Und das wissen wir alle, ist die große Herausforderung unserer Zeit, dass wir merken, wir leben dermaßen auf Kosten der Schöpfung, dass wir uns selber das Grab schaufeln, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und da, glaube ich, brauche ich an dieser Stelle nicht sagen, da sind wir alle gut informiert. Das ist das, was Gott uns als Menschen als Auftrag gegeben hat, diese Schöpfung zu bewahren. Ich möchte das zusammenfassen und versuchen, für uns persönlich zu sagen, nämlich mit der Frage, was bist du, Mensch? Du, der du das jetzt hörst, der du diesen Psalm gelesen hast, wie geht's dir damit? Wie reagierst du darauf? Wir haben das jetzt gehört. Du bist eingebunden in die Beziehung zu Gott. Das ist etwas Grundlegendes, was auch zu deinem Leben gehört, dass du in Beziehung zu Gott lebst oder eben nicht in Beziehung zu Gott lebst. Das ist etwas, was mit dir zusammenhängt, wie du darauf reagierst, wozu Gott dich geschaffen hat. Du bist grundsätzlich eingebunden in die Beziehung zu Gott. Das ist das, was Gott möchte, wozu Gott dich geschaffen hat, was grundlegend zu auch deinem Menschsein dazu gehört. Und wir können das sogar noch persönlich sagen, du bist Ziel dieser wunderbaren Schöpfung Gottes. Kann man sich natürlich sagen, der Mensch bildet sich viel zu viel ein, aber wir reden ja hier davon, wie die Bibel den Menschen sieht. Und sie macht deutlich, Gott hat dich geschaffen und hat alles geschaffen, damit es dich gibt. Im Epheserbrief, glaube ich, jetzt nicht nochmal nachgesehen, sagt Paulus, dass Gott schon bevor überhaupt wir überhaupt geschaffen sind, schon gute Gedanken über uns hatte, schon Ideen darüber hatte, was mit uns ist. Du bist nicht ein Produkt des Zufalls, sondern du bist Ziel von Gottes wunderbaren Schöpfung, du ganz persönlich. Und Gott wendet sich dir zu. Du bist im Blick von Gottes Fürsorge. Also Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir ihm dienen sozusagen, damit es ihm gut geht, damit er zufrieden ist, damit er besänftigt wird vielleicht sogar, sondern Gott wendet sich uns zu. Das ist das Wunderbare an, ich sag jetzt mal so, an unserem Gott, an den wir glauben. Und durch Jesus hat er das nochmal ganz anders deutlich gemacht. Davon war ja auch am Anfang heute schon die Rede. Gott wendet sich uns zu. Aber, und das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, du bist auch vor Gott verantwortlich. Gott erwartet auch eine Antwort von dir auf seine Fürsorge, auf seine Zuwendung. Jesus ist aus Liebe für dich, zu dir in diese Welt gekommen und sogar für dich am Kreuz gestorben und lebt heute und erwartet, dass du darauf antwortest. Du bist dafür verantwortlich, ob du dich in diese Beziehung hineinbegibst oder nicht. Das ist keine Frage. Und Gott beauftragt uns zur Mitarbeit. Könnt ihr einen weitermachen? Es hängt gerade. Na gut, Gott beauftragt uns zur Mitarbeit, dass wir mit ihm oder in seinem Namen unterwegs sind in dieser Welt, die Schöpfung bewahren, im Kleinen und im Großen, je nachdem, wo er uns hingestellt hat. Also die Frage ist, wie reagierst du darauf? Ist das etwas, was du hörst und sagst, das ist aber interessant, das mal zu wissen, das mal sortiert zu bekommen? Oder merkst du, hey, Gott fordert mich heraus? Er fordert mich daraus, darauf zu antworten und das, was die Bibel Glauben nennt, mich anzuvertrauen und zu sagen, ja, Jesus, durch dich ist das nochmal richtig ganz anders wahr geworden, als vielleicht dieser Psalmbeter das erahnt hat, dass ich durch dich zu Gott, dem Vater, kommen kann. Und dafür bin ich dankbar, darauf antworte ich und da stelle ich mich hinein. Und dann passiert vielleicht das, was wir am Anfang und am Ende dieses Psalms lesen, das, was das Ganze einfasst, dass wir zum Lob kommen. Dass wir zum Lob Gottes kommen, weil wir dankbar sind, uns darüber freuen, wie er mit uns umgeht, wie er sich uns zuwendet. Und dann wir beten, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in der Welt. Ich staune über diese wunderbare Schöpfung und dann staune ich sogar bis ins Kleinste darüber. Säuglinge und Kinder, wenn sie das nächste Mal schreien, weißt du, aha, Gottes Macht wird hier gerade sichtbar. Aber ich staune auch jeden Menschen, wie du dich jedem Menschen zuwendest und dass das mir persönlich gilt. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, darauf zu antworten, immer wieder neu und dich in diese Beziehung zu Gott zu stellen und da ja mit ihm unterwegs zu sein, dich darüber zu freuen. Gott segne uns darin. Amen.